Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, das tatsächlich auch momentan sehr im Trend liegt, und zwar Schwellenmomente. Und ich sehe schon einige vor dem Aufnahme- bzw. Abspielgerät, die sagen, Schwellenmomente, habe ich noch nie was von gehört. Genau, da klären wir auf, weil es ist im Moment tatsächlich in vieler Munde, aber noch nicht in aller Munde, und wir wollen so ein bisschen aufräumen mit den Schwellenmomenten. Was bedeutet das denn überhaupt und wie geht man denn selbst mit Schwellenmomenten um? Denn hier haben wir natürlich auch wieder den Wegweiser Praxistipp, wie immer, und wir werfen natürlich einen Blick darauf, wie du die Schwellenmomente für dich ganz alleine nutzen kannst. Das ist heute unser Thema, also Schwellenmomente, Wendepunkte im Leben. Und jetzt wenden wir uns mal einer ganz bestimmten Person zu, und zwar immer nach rechts gucken. Da ist er schon, unser lieber Freund und Kollege Alexander Palke. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ja, ich grüße dich auch, mein Lieber, und grüße euch natürlich, denn diese Schwellenmomente, über die wir reden, ja, an denen sind wir tatsächlich immer wieder mal im Leben und gerade auf dem spirituellen Weg manchmal ganz entscheidend. Das sind nämlich die Wendepunkte im Leben. Da gibt es so einige natürlich. Ich meine, die bekanntesten sind natürlich eine Geburt. Man spricht aber auch natürlich bei einer Pubertät von einem Wendepunkt im Leben, bei dem Eintritt ins Berufsalter, bei der Hochzeit und. Das sind natürlich alles Dinge, und letzten Endes natürlich auch der Tod eines Menschen in unserem Umfeld oder wenn wir selber irgendwann dort stehen. Ja, und wir gucken uns das aus spiritueller Sicht an, denn diese Wendemomente, diese Schwellenmomente sind besonders herausfordernd, aber sie bringen eben auch ein riesengroßes Potenzial an Weiterentwicklung mit. Das sind Wendepunkte und eben keine Zufälle, sondern, wenn wir das Ganze spirituell betrachten, bewusste Übergänge der Seele. Das sind Stellen im Leben, an denen sich etwas grundlegend neu ausrichtet, sowohl innerlich und äußerlich. Und vielleicht spürst du gerade meistens, wenn wir uns auf dem spirituellen Weg befinden oder wenn wir auf einen solchen Weg gehen, dann merken wir, es ist eine größere Veränderung in unserem Leben. Wir suchen nach Antworten, wir suchen nach Lösungen. Eine innere Tür müssen wir durchbrechen oder vielleicht auch einfach nur aufstoßen. Ja, das sind stille Augenblicke auch oft. Das sind dann auch Momente, in denen wir uns vielleicht sogar von anderen gar nicht so verstanden fühlen. Das sind Momente, die sich zwischen zwei inneren Zuständen befinden, nämlich zwischen alt und neu, zwischen Festhalten und Loslassen, aber auch zwischen Angst und Wahrheit. Und man spricht, und da gibt es ein Fachwort dafür, in der spirituellen Szene, und dieses Fachwort nennt sich Liminalität. Es ist einem Dazwischenzustand. Also wir haben ein altes Ufer verlassen und sind noch nicht am Neuen angekommen. Alte Muster tragen nicht mehr. Das Neue ist noch nicht greifbar. Typisch für solche Schwellenmomente sind eine diffuse Unruhe oder auch manchmal eine leise Klarheit. Das Gefühl, so wie bisher geht es nicht weiter. Das sind ja auch die Stellen im Leben, wo wir merken, es muss sich jetzt was ändern. So kann es jetzt hier nicht mehr weitergehen. Und das haben alle Menschen, mal mehr, mal weniger, dass sie an so einem Punkt stehen. Und da haben wir natürlich dann auch mit einer erhöhten Sensibilität oft zu tun, oft mit intensiven Träumen auch. Und es steht dann eine Entscheidung an, eine innere Entscheidung, noch bevor die äußere sichtbar wird, nämlich der Punkt, wo jemand sagt, ich muss mein Leben ändern, ich muss etwas ändern. Oft sind das auch Lebensphasen, denen vielleicht eine Katastrophe vorausging, eine persönliche Katastrophe, und davon haben wir ja auch ganz viele. Ich erinnere dran, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass das eigentlich aus dem Griechischen kommt. Katastrophein und eigentlich Umkehrpunkt heißt. Das sind die Punkte im Leben, die gar nicht jetzt so im umgangssprachlichen Sinn eine Katastrophe sein müssen, so im Äußeren, aber die so diese inneren kleinen Katastrophen, wo wir merken, jetzt ist hier ein Punkt, da muss ich in eine andere Richtung. Hier geht es gerade nicht mehr weiter. Und dann sind wir an so einem Schwellenmoment zu etwas Neuem. Und das ist etwas, das zunächst mal ganz im Inneren geschieht, sogar so, dass es erstmal gar niemand bemerkt, außer dir selber, weil es ein so stark nach innen gerichteter Prozess sein kann, dass ihn erstmal niemand merkt. Aber natürlich gibt es dann auch eine äußere Richtungsänderung, die dieser inneren folgt. Und diese Wendepunkte sind dann auch sichtbare Konsequenzen eines inneren Reifeprozesses, wenn sich zum Beispiel jemand trennt. Ganz oft wird von außen gesagt, ja, das hätte man doch nie gedacht, das ist doch so ein, war ja so ein glückliches Paar. Aber niemand hat ja richtig hineingeschaut und dann trennt sich jemand plötzlich und es ist die Folge von einem inneren Reifeprozess. Es ist lange in dieser Person sozusagen gereift und dann hat sie den Entschluss getroffen und von außen war das erstmal gar nicht sichtbar. Das wäre ein Beispiel. Also zum Beispiel eine Trennung oder eine neue Begegnung, die vielleicht auch erstmal gar niemand von außen so richtig wahrgenommen hat. Aber auch natürlich eine Krankheit und ein Heilungsweg. Ja, es gibt Krankheiten, die sieht man nicht nach außen, weil die Menschen sie nicht nach außen tragen. Seien es zum Beispiel seelische Erkrankungen, die man gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Aber vielleicht auch, dass jemand mit einer körperlichen Diagnose erst einmal gar nicht an die Öffentlichkeit geht und erst mal gar nicht sagt, was er hat. Und weil er eben nicht darüber reden möchte. Und dann beginnt ein innerer Prozess, der sehr intensiv ist. Meistens sind das ja auch Punkte, wo wir anfangen, unser Leben zu ändern. Eine Diagnose, eine Krankheit kann dazu beitragen. Aber auch wenn wir den Job verlieren, ja, Jobverlust, ja, kann eben auch in die Berufung führen oder uns eben auch zu etwas zu uns passenderem, größeren hinführen. Das sind auch Katastrophen, wenn man so will. Aber auch Umzüge, Ortswechsel, ja, oder der Verlust von etwas, von einer Wohnung, einem Haus, kann ein Wendepunkt sein, ein Schwellenmoment. Schwellenmomente haben immer mit Entscheidung zu tun. Spirituell betrachtet sind sie die Antworten des Lebens auf deine innere Bereitschaft, manchmal sanft, manchmal radikal. Und ganz typische Kennzeichen so eines Wendepunkts ist, es bleibt nichts wie vorher. Entscheidungen fühlen sich unwiderruflich an. Du wirst zu Authentizität gezwungen. Also das heißt, das zu leben, das zu sein, was du wirklich bist und kannst nicht mehr die alten Masken weitertragen. Dein Leben folgt plötzlich einer ganz anderen Logik. Wendepunkte sind nicht immer freiwillig, aber sie sind fast immer notwendig. Ein Schwellenmoment ist zum Beispiel, die Seele erkennt, das Alte ist erfüllt. Das kann natürlich auch mal sein, dass man sagt, ich habe das jetzt wirklich. Also es ist ja immer wieder so, dass manchmal auch Menschen gefragt werden, na, fehlt ihnen denn jetzt was, ne, wenn sie zum Beispiel in Rente gehen? Das ist auch ein Schwellenpunkt, der Übergang in die Rente. Und da gibt es Menschen, die sagen, nein, ich habe das jetzt 40 Jahre gemacht, ich habe es gern gemacht. Aber ich bin jetzt erfüllt davon. Die Zeit ist jetzt durch. Mir fehlt da jetzt nichts mehr. Also ich habe schon öfter Menschen gehört, die sowas geantwortet haben. Andere leiden aber auch darunter, wenn sie etwas, das sie ihr Leben lang getan haben, auf einmal nicht mehr tun sollen. Und dann entstehen auch Krisen. Also, aber es ist trotzdem immer das Betreten auch einer inneren Schwelle. Und das hat mit Unsicherheit zu tun, mit Leere und natürlich mit einer Neuordnung, die dann kommt, aber zunächst auch mal eben mit Angst, denn wir verlassen ungern die Komfortzone und ein Schwellenmoment bedeutet immer Veränderung und Veränderung macht immer Angst. Warum? Naja, weil der Mensch schon von Natur aus schon auch ein Gewohnheitstier ist und sich eher nur dann verändert, wenn er es denn unbedingt muss. Ja, das ist so ein bisschen eine Eigenschaft, die es uns auch schwer macht. Solange es uns gut geht, solange wir noch irgendwie so im Warmen sitzen, ach, warum soll ich denn was ändern? Meistens erst dann, wenn der Druck groß wird, dann fangen wir an, was zu tun. Oder anders gesagt, die Seele entscheidet und das Leben setzt um. Die Seele entscheidet, jetzt muss was passieren, jetzt muss sich was verändern. Und das Leben setzt das um, eben auch dann durch äußere Ereignisse, die uns plötzlich zwingen, uns zu bewegen, was wir vielleicht freiwillig nicht so gerne getan hätten. Wenn wir mal alle ehrlich zu uns selber sind, wir tun uns schon alle schwer mit Veränderungen. Und bei der spirituellen Sicht, da stirbt bei Schwellen und Wendepunkten natürlich nicht dein Leben. Für viele ist es ja so, die haben so das Gefühl, oh Gott, jetzt geht alles verloren, jetzt geht alles den Bach runter. Aber wenn man manchmal mit Menschen spricht, die solche Transformationen schon hinter sich haben, die sagen, ja, ich habe damals gedacht, ich verliere alles, aber eigentlich habe ich viel mehr gewonnen nachher. Und ich bin froh im Nachhinein, dass diese Dinge passiert sind. Habe ich zum Beispiel auch schon von Menschen gehört, die in sehr extreme Schulden gekommen sind oder wo dann auch ihren Besitz verloren haben. Die haben gesagt, ich habe das damals als Katastrophe erlebt. Im Nachhinein hat es mir aber die Augen für neue und für ganz andere Dinge eröffnet und mir einen Weg gewiesen, den ich nicht mehr missen möchte. Also zum Beispiel ist es so, dass bei Wendepunkten natürlich nicht dein Leben verloren geht, aber erst einmal dein Selbstbild, das du aktuell von dir hast und auch die Rolle, die du bisher gespielt hast. Und das war eine Illusion von Sicherheit. Die geht auf einmal verloren, fühlt sich zunächst einmal an wie ein Verlust, sind aber aus spiritueller Sicht eine Reifung. Und woran erkennst du jetzt, dass du in einem Schwellenmoment bist? Ich meine, es gibt kleinere Schwellenmomente im Leben, es gibt größere. Aber wenn du zum Beispiel etwas fühlst, wie du fühlst dich nicht mehr zugehörig zu deinem alten Leben oder du hast das Gefühl, Entscheidungen brauchen gerade ungewöhnlich viel Mut, äußere Antworten bleiben aus, aber innere werden lauter. Du sehnst dich nach Rückzug, Reflexion, Stille wird dir auf einmal wichtig. Ja, du hast das Bedürfnis, dem Trubel dich zu entziehen, keine Lust auf Partys oder ähnliches, dann könnte das ein Hinweis sein. Und dann ist die Empfehlung, das anzunehmen, dass du an so einer Schwelle stehst und den Widerstand, ja, der verlängert die Schwelle nur. Also sich nicht dagegen wehren. Schwellenmomente formen deine Seele, Wendepunkte formen dein Leben. Das sind Einladungen des Lebens und nicht Strafen. Und sie führen dich auch nicht weg von dir, sie führen dich näher zu dir selbst. Ja, und warum? Warum erleben wir Schwellenmomente, fragen sich manche. Warum diese Wendepunkte? Das könnte doch so einfach sein, wenn das alles immer gleich bliebe im Leben. Naja, das Leben, die Natur ist natürlich auf Veränderungen aus. Und die Quantenphysik weiß, dass sich alles in jedem Bruchteil einer Sekunde verändert. Sogar materielle Strukturen in sich sind ja ständig in Bewegung. Das heißt, also Stillstand gibt es eigentlich nicht. Und deswegen ist die Natur auch in einem ständigen Kreislauf aus Werden und Vergehen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und aus spiritueller Sicht sind diese Momente natürlich keine Störungen des Lebens. Ja, weil es gibt Menschen und so hat man früher vielleicht auch öfter gedacht, naja, das Leben ist dann ein gutes Leben, wenn alles gut läuft und wenn irgendwas dazwischen kommt und plötzlich irgendwas nicht mehr gut läuft, dann ist es eine Störung, so eine Störung des Lebens. Aber aus spiritueller Sicht ist es eben keine Störung, sondern ein notwendiger Übergang, ein notwendiger Wandel. Und das entsteht, wenn das, was wir innerlich einmal geworden sind, nicht mehr zu dem passt, was wir äußerlich leben. Und Entwicklung, und das kommt auch noch mit dazu, sie läuft natürlich nicht kontinuierlich. Das entsteht in Phasen, das Wachstum, in Episoden. Lange Zeit sammeln sich Erkenntnisse und dann gibt es eine Reife. Und auch durch Unzufriedenheit natürlich oder auch durch Sehnsucht entsteht Veränderung. Und irgendwann entsteht ein Punkt, in dem das Alte nicht mehr trägt. Schwellenmomente sind Reifepunkte. Es sind diese Reifepunkte, ohne die würden wir in Rollen, Beziehungen oder Lebensentwürfen ewig stecken bleiben. Und da meine ich ja nicht nur jetzt partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch Freundschaften oder kollegiale Beziehungen. Auch die dürfen sich verändern im Laufe eines Lebens. Und wir merken auch, vielleicht die oder der passt gar nicht mehr zu uns. Oder es ist, ich stehe jetzt an einer anderen Schwelle als der. Und die Seele strebt immer nach Stimmigkeit und eben nicht nach Bequemlichkeit. Der Mensch strebt nach Bequemlichkeit, das ist eben der Witz, und die Seele eher nach der Stimmigkeit. Der Verstand sucht Sicherheit, die Seele sucht die Wahrheit. Und wenn wir zu lange funktionieren statt zu fühlen, zu lange aushalten statt gestalten, uns anpassen statt ehrlich zu uns selbst zu sein, ja, dann beginnt das Leben oft zu reagieren, erst leise, dann deutlicher. Schwellenmomente sind die Sprache der Seele, wenn sie nicht mehr ignoriert werden will. Und alte Identitäten müssen dann enden. Es fühlt sich an wie Verlust, doch meist stirbt nicht etwas Wertvolles, sondern etwas Überholtes. Und da liegt der Sinn dann im Identitätswandel. Ja? Ohne ihn würden wir unser Leben lediglich wiederholen und immer die gleiche Rolle weiterspielen. Und wir können uns so aus der Illusion von Kontrolle auch lösen und innere Freiheit erfahren. Denn in Schwellen und Wendepunkten verlieren wir zwar Gewissheiten, Pläne und Sicherheiten, aber das ist keine Strafe, sondern eben diese Einladung, damit wir dem Leben wieder wirklich begegnen, statt es nur zu verwalten. Und so lernen wir Vertrauen statt Kontrolle, Präsenz statt Zukunftsfixierung und Erfahrung statt Konzept. Spirituell betrachtet entfernen wir uns eben manchmal von dem, was uns wirklich entspricht. Und da sind diese Schwellenmomente dann Korrekturen, keine Fehleranzeigen. Nicht alles, was endet, war falsch. Manches ist einfach vollendet und war dann zu seiner Zeit richtig. Aber nicht mehr jetzt. Und deswegen ist es auch so, dass wir wenig bereuen sollten, was schon war, sondern uns lieber auf das konzentrieren sollten, was nun ist und was wir jetzt anders oder der Situation entsprechend machen können, wie wir uns neu ausrichten können. Ja, also, das formt unsere Seele. Wie gesagt, es sind eine Art Einweihungen, wenn man das mal spirituell formuliert, Übergänge in eine reifere, wahrhaftigere Version deiner selbst. Jede Schwelle stellt dieselbe leise Frage: Bin ich bereit, mein Leben so zu leben, wie ich innerlich als Seele eigentlich längst bin? Tja, und da frage ich mal dich, mein lieber Manuel, was bedeuten denn solche inneren Schwellenpunkte für Beziehungen oder auch konkret für das Thema Partnerschaft? Ich glaube, das ist nicht immer so ganz einfach, oder?
Das ist nicht einfach. Das ist sogar sehr kompliziert, was wir gleich feststellen werden. Und zwar wirken Schwellenpunkte natürlich gerade in Beziehungen hinein und dort auch meistens sehr tiefgreifend. Das sind jetzt verschiedene Beziehungen, wo Beziehungen geändert werden können durch Schwellenmomente, aber hauptsächlich natürlich geht es in Richtung Partnerschaft. Und da verändern sie nicht nur, wie wir leben, sondern auch von wo aus wir leben und lieben. Beziehungen spiegeln ja unsere inneren Schwellen besonders deutlich wider und die Partnerschaften sind tatsächlich der Bereich, in dem wir am nacktesten sind mit Bedürfnissen, mit Ängsten, auch mit unseren Erwartungen und auch alten Prägungen. Und wenn sich innerlich etwas ändert, kann eine Beziehung das natürlich nicht verbergen, denn es ist klar, wenn wir in Beziehungen uns mit Menschen befinden, die uns sehr gut kennen, und das kann auch im Bereich Beruf, Freundschaft oder auch in anderen Beziehungen stattfinden, dann wird das direkt dort große Veränderungen hervorrufen. Und gerade deshalb fallen innere Schwellenpunkte häufig mit Beziehungskrisen und auch Beziehungsentscheidungen zusammen. Und was ein innerer Schwellenpunkt konkret bedeutet, ein innerer Schwellenpunkt, der sagt meist, ich kann nicht mehr aus derselben inneren Haltung lieben wie bisher. Und das kann heißen, ich kann nicht mehr aus Angst vor Alleinsein oder nicht mehr aus Anpassung, nicht mehr aus Pflicht oder Loyalität und auch nicht mehr aus dem Wunsch, gebraucht zu werden. Diese alte Liebesform, die funktioniert dann auf einmal nicht mehr, auch wenn die Liebe selbst vielleicht sogar noch da ist. Und warum dann Partnerschaften an Schwellen scheitern oder reifen? Dazu gibt es verschiedene Szenarien. Möglichkeit A, die Beziehung wächst mit. Wenn also beide Partner ehrlich hinschauen und bereit sind, sich einfach zu verändern und sich auch selbst zu verändern, dann kann die Nähe sich hier neu definieren. Dann kann ein Schwellenmoment sogar noch die Beziehung vertiefen von der Bedürftigkeit weg hin zur bewussten Wahl, von Rollen hin zur Begegnung und von Sicherheit, aus welchem Grund ja viele Leute auch Beziehungen eingehen, zur Wahrhaftigkeit. Und dies ist oft ein sehr leiser, auch reifer, aber weniger dramatischer Prozess, der dann die Beziehung noch ein bisschen authentischer macht. Möglichkeit B, die Beziehung zerbricht an der Schwelle. Und zwar, wenn nur einer sich innerlich weiterentwickelt, alte Dynamiken gebraucht werden, also wie zum Beispiel Abhängigkeit, Kontrolle oder auch die Retterrolle, und wenn die Wahrheit hier schlichtweg vermieden wird, dann entsteht Spannung. Und nicht, weil jemand falsch ist, sondern weil die Beziehung auf einer alten inneren Ebene gebaut wurde, die das Ganze nun einfach nicht mehr trägt. Und Trennungen an Schwellenpunkten sind oft keine Liebesabbrüche, sondern Entwicklungsbrüche. Und typisch innere Fragen an solchen Punkten, die stattfinden in Partnerschaften, die auch besonders oft auftauchen, sind Fragen wie: Liebe ich dich oder brauche ich dich? Bleibe ich aus Verbundenheit oder aus Angst? Bin ich hier ich selbst oder eine Version von mir? Und darf ich wachsen, ohne dich zu verlieren? Und diese Fragen, die sind zwar sehr unbequem, die stellt man sich eigentlich ungerne, aber sie sind hier tatsächlich wichtig bzw. heilig. Denn sie markieren den Übergang von unreifer zu bewusster Liebe. Also so kommt man aus seiner Bedürftigkeit heraus und kann sich bewusst für diesen Partner oder die Partnerin entscheiden. Und warum sich Schwellenpunkte oft so wie Einsamkeit anfühlen, das hat damit zu tun, dass ein innerer Schwellenpunkt auch oft zunächst einsam ist, auch in einer Beziehung. Nicht, weil niemand da ist, sondern weil niemand diesen inneren Schritt für dich gehen kann. Den musst du praktisch selber gehen. Und das kann sich äußern als innere Distanz trotz Nähe, Sprachlosigkeit, Rückzug oder auch äußern als Gefühl, nicht mehr ganz verstanden zu werden. Und das ist dann kein Zeichen von Lieblosigkeit, sondern ein Zeichen von Individuation, also dass du bei dir selbst wieder ankommst. Die spirituelle Bedeutung für die Partnerschaft, da kann man sagen, dass Schwellenpunkte oft prüfen, ob die Beziehung noch aus Liebe gelebt wird oder ob sie, ja, inwieweit sie wahrhaftig ist, inwieweit man hier noch seine eigene Freiheit leben kann, und auch die Reife wird genauso, die Beziehungsreife dieser Beziehung wird auf den Prüfstand gestellt. Und sie fragen, kann diese Liebe mich begleiten, während ich mehr ich selbst werde. Und manche Partnerschaften bestehen diese Schwelle gemeinsam. Andere enden nicht aus Scheitern, sondern aus einer vollendeten, also weil dies ein vollendeter Abschnitt ist. Deswegen scheitern manche Beziehungen. Das heißt, wie schon eben gesagt, die Ebene, auf der diese Beziehung gebaut wurde, die existiert einfach nicht mehr. Und die tiefste Wahrheit ist, nicht jede Liebe ist für jede Entwicklungsstufe gedacht, aber jede Liebe dient der Entwicklung. Und Schwellenpunkte zerstören keine echte Liebe, sie zerstören nur das, was auf Angst, Anpassung oder Selbstverleugnung gebaut war. Und welche Auswirkungen können solche Wendepunkte im Beruf haben? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage, nachdem wir uns jetzt schon mal so ein bisschen um die Liebe gekümmert haben. Fragen wir uns natürlich auch, wirkt das auch in Berufe ein? Und klare Antwort, natürlich ja. Und zwar tiefer, als man zunächst denkt, weil Arbeit nicht nur Existenzsicherung ist, sondern auch Identität, Selbstwert und auch die Zugehörigkeit berührt. Spirituell gesehen betreffen berufliche Wendepunkte deshalb immer zwei Ebenen gleichzeitig, und zwar einmal die innere Ausrichtung und die äußere Form. Aber gehen wir da nochmal im Detail drauf ein. Innere Auswirkungen beruflicher Wendepunkte ist zum Beispiel der Verlust von Sinn oder auch, dass man eine plötzliche Klarheit erlangt. Und innerlich beginnt es häufig mit einem leisen, aber auch deutlicheren Gefühl, das einem sagt, das erfüllt mich nicht mehr. Ich spiele hier nur noch eine Rolle. Ich funktioniere, aber ich lebe nicht. Und das kann sich zeigen als innere Leere trotz äußerem Erfolgs. Das kann auch bei vorkommen in Richtung Reizbarkeit, Müdigkeit oder auch Sinnkrisen, die hierdurch entstehen können. Und auch ein wachsendes Bedürfnis nach Bedeutung statt Status. Spirituell ist das ein Zeichen, dass Werte und Tätigkeit hier auseinanderdriften. Und hier kommt man dann in eine sogenannte Identitätskrise. Denn viele Menschen sind praktisch ihr Beruf, zumindest unbewusst. Und ein Wendepunkt erschüttert daher auch die Fragen wie, wer bin ich denn ohne diese Position? Was bin ich wert, wenn ich nicht leiste? Und was bleibt von mir jenseits meiner Rolle? Ich glaube, diese Fragen sollte sich jeder mal stellen. Und das fühlt sich dann, wenn man also in dieser Sinnkrise ist, sehr oft instabil an, ist aber ein Reifeschritt. Und die Identität löst sich von Funktion und Titel. Man hat dann auch ein stärkeres Bedürfnis nach Authentizität, denn innerlich wächst der Wunsch, ehrlich zu arbeiten, selbstbestimmt zu handeln und die eigene Stimme mit einzubringen. Viele spüren plötzlich sehr genau, wo sie sich verbiegen, wo sie schweigen und wo sie sich kleiner machen als nötig. Das Alte wird nicht mehr ertragen, sondern als innerer Konflikt erlebt. Kommen wir nun zu den äußeren Auswirkungen, also dem zweiten Punkt beruflicher Wendepunkte. Und hier gibt es tatsächlich ganz klar Brüche im bisherigen Weg. Äußerlich zeigen sich Wendepunkte oft als Kündigung, entweder die eigene innere Kündigung oder auch die bewusste, klare äußere Kündigung, die Umstrukturierung, Konflikte mit Vorgesetzten und plötzlicher Stillstand oder Überforderung. Und spirituell betrachtet ist das einer der Katalysatoren, die dann stattfinden. Das sind keine Zufälle, die da kommen. Das sind Zeichen, die dir zeigen, dein Leben geht gerade in Bewegung und dein Leben möchte gerne mehr. Und die innere Bewegung wird aber durch deinen Job gerade so ziemlich blockiert. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, entweder es gibt einen Richtungswechsel oder eine Neuordnung. Und die möglichen äußeren Folgen sind dann ganz klar Berufswechsel, man geht in die Selbstständigkeit oder auch Reduktion von Arbeitszeit. Es könnte auch damit einhergehen, dass man sagt, okay, man erfüllt neue Aufgaben, die mehr Sinn ergeben, aber vielleicht dann weniger Prestige in sich haben oder führen. Und man geht ganz bewusst zurück. Man geht in einen bewussten Rückzug oder auch in eine Neuorientierung. Und nicht jeder Wendepunkt führt sofort zu einem neuen Traumjob. Nein, manche führen dann erstmal eine Übergangsphase. Es gibt auch noch die Veränderung von Erfolgskriterien, also was dir vorher wichtig war, Gehalt, Titel oder Sicherheit, das verliert dann an Gewicht. Was dann wichtiger wird, ist die Stimmigkeit, die innere Ruhe und auch Zeit, Freiheit und Wirkung. Und oft wirkt das nach außen unverständlich, innerlich aber unverhandelbar. Und warum berufliche Wendepunkte oft Angst machen? Klar, weil sie die Sicherheit in Frage stellen, Anerkennung relativieren und alte Erfolgsnarrative auflösen. Spirituell gesehen stirbt hier nicht die Zukunft, sondern ein fremdes Maß für Erfolg und eine angepasste Version deines Selbst. Und die Angst gehört dazu, das ist natürlich kein Zeichen von Fehlern, sondern es ist von Bedeutung. Und der tiefere Sinn beruflicher Wendepunkte, ganz klar, spirituell fragt man, dient deine Arbeit noch deinem inneren Wachstum? Lebst du aus Pflicht oder aus Sinn? Und arbeitest du für ein Leben oder ersetzt deine Arbeit das Leben? Ja, wie man das so kennt, ne? Man sagt immer, die Deutschen leben, um zu arbeiten und die Franzosen arbeiten, um zu leben. Und ein Wendepunkt im Beruf ist oft der Moment, in dem Berufung, das meine ich jetzt nicht als Pathos, sondern als Stimmigkeit, lauter wird als Karriere. Und die Essenz hiervon ist, innere Wendepunkte lösen äußere Neuordnungen ganz klar aus. Nicht um dich zu bestrafen, sondern um dein Leben wieder mit dir selbst zu verbinden. Und manchmal bedeutet das weniger Glanz, mehr Wahrheit, weniger Sicherheit, mehr Lebendigkeit, weniger Anpassung, mehr Eigenverantwortung. So, das war jetzt hart, ich weiß, das war ein hartes Stück Brot, was wir da verdauen müssen, aber jeder sollte sich selbst mal hinterfragen. Und eine Frage, die stelle ich jetzt meinem lieben Alex, warum machen uns denn solche Veränderungen oft Angst im Leben?
Ja, das ist ganz wichtig, damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil die Angst ist ja das, was uns sehr im Weg stehen kann und manchmal dann eben Situationen auch verschlimmert, weil wir die Veränderungen gar nicht machen, die wir machen sollen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns mit dieser Angst auseinandersetzen. Also, zunächst mal müssen wir natürlich verstehen, warum gibt es überhaupt diese Angst? Ja, sie rührt an den Grundpfeilern unseres inneren Sicherheitsgefühls. Das ist was ganz Natürliches und da sollten wir uns auch klar machen, dass das alle Menschen betrifft und dass niemand jetzt denken muss, oh Gott, ich bin hier der große Angsthase. Angst bei tiefgreifenden Veränderungen ist auch kein Zeichen von Schwäche. Sie ist wirklich biologisch begründet, sie ist auch psychologisch begründet. Und auch spirituell gesehen eine ganz logische Reaktion. Angst schützt uns zunächst mal, auch wenn sie sich natürlich gegen Wachstum richtet. Unser Nervensystem ist immer noch auf Überleben programmiert. Das ist auch evolutionstechnisch so. Und natürlich nicht auf Erfüllung. Eigentlich geht es erstmal um Überleben, so wie es ja auch bei den Tieren ist. Die sind auf Nahrungssuche in der Wildnis und sie kümmern sich ums Überleben und zum Erhalt ihrer Art. Das sind so die grundlegenden Dinge und die sind in uns Menschen ja auch immer noch drin. Und das ist natürlich alles, was jetzt zum Beispiel vertraute Muster auflöst, macht erstmal Angst, weil unser System sagt, ja Moment mal, damit sicherst du ja jetzt gar nicht das Überleben, da veränderst du jetzt irgendwas und bringst vielleicht sogar Gefahr dann da rein. Ja, das ist eben der Trugschluss. Die Angst verkauft es einem als, es ist eine Gefahr, wenn wir uns verändern. Weil immer noch das alte, unbewusste, tief in uns verankerte Programm anspringt. Oh, Veränderung, das bedeutet eventuell, ich bleibe nicht mehr im Leben. Und es werden damit Rollen in Frage gestellt und Sicherheiten relativiert. Deswegen, grundlegend tun wir diese Veränderungen einfach als Gefahr einstufen. Und das tun wir eben, und das ist eben das Gemeine daran, das tun wir Menschen eben selbst dann, wenn das Neue eigentlich besser wäre für unser Leben. Aber es ist unbekannt und das Unbekannte löst Alarm aus. Da sitzen wir dann immer noch mit unserem Reptiliengehirn als Neandertaler irgendwo und denken, nee, wir müssen ja eigentlich jetzt nur unser Überleben sichern so und nicht irgendwas verändern, was dann Gefahr bedeutet. Und tatsächlich war es ja früher so, Veränderung hat erstmal Gefahr bedeutet. Wenn wir unser Überleben gesichert haben, dann war das natürlich erstmal die Höhle, dieser Ort, das, wo wir wussten, hier sind wir jetzt erstmal sicher. Haben wir uns verändert, dann war wieder Gefahr. Das ist natürlich in uns allen drin. So. Aber wenn wir jetzt mal ganz genau hinschauen und in die Jetztzeit gehen, die Veränderung bedroht unsere Identität, ja, aber es sind nicht nur die Umstände. Also die größte Angst ist selten der Jobverlust, die Trennung oder der Statuswandel, sondern eher, wer bin ich, wenn das wegfällt? Also nimm mir den Job weg, nimm mir den Partner, die Partnerin weg oder den Status. Also beispielsweise Doktortitel oder sonst irgendwas. Wer bin ich denn dann noch? Wir identifizieren uns ja auch immer sehr stark mit dem, ich bin jetzt hier der Ehemann so und so, ich bin der Herr Doktor so und so, ich habe den und den Status, ja, oder ich mache jetzt den und den Job. Das ist ja auch eine Identität, die Sicherheit gibt. Aber wenn das wegfällt, wer bin ich denn dann? Ja, das ist, sind Identitäten, die verloren gehen, die uns Sicherheit geben, vermeintlich. Zum Beispiel Beruf, Beziehung, aber auch die Rolle oder das Selbstbild. Und Veränderung bedeutet, dass ein Teil dieser Identität sterben muss. Und da ist jetzt die Angst eine ganz natürliche Reaktion auf diesen inneren Tod, den wir da sterben. Das Ego fürchtet Auflösung. Und da sind wir wieder sehr nah an dieser ursprünglichen Angst, dass wir unser Überleben sichern und deswegen Angst haben. Ja, das Ego will auch überleben. Das Ego hat ja auch Angst, weil das Ego stirbt ja auch immer wieder im Leben oder beziehungsweise auch spirituell betrachtet über mehrere Leben, weil wir das Ego abgeben, natürlich beim physischen Tod erstmal, aber natürlich auch immer wieder im Leben, wenn wir Veränderungen durchmachen und Identitäten sich wandeln. Und aus spiritueller Sicht ist Angst eben oft die Stimme des Egos, nicht im negativen Sinn, sondern als Instanz, die Ordnung, Kontrolle und auch Vorhersehbarkeit braucht. Also das Ego fragt, wie soll ich mich definieren? Wie werde ich anerkannt? Wie bleibe ich sicher? Und dieses sind Schwellen und Wendepunkte, entziehen dem Ego diese Antworten, weil die haben wir vielleicht dann erstmal nicht mehr. Gerade wenn ich zum Beispiel in der Übergangsphase bin im Leben, was soll ich denn jetzt jemandem erklären, was ich gerade bin? Oder wie sehen mich die anderen? Vielleicht auch diese Angst. Und deswegen reagieren wir mit Widerstand. Veränderung konfrontiert uns mit Verantwortung. Wenn das Alte nicht mehr gilt, dann können wir uns auch nicht mehr verstecken hinter Pflichten, hinter Erwartungen oder hinter einem, na so ist es eben. Angst entsteht, weil Freiheit plötzlich real wird. Freiheit bedeutet eigene Entscheidungen, eigene Konsequenzen, keine Ausreden mehr und nicht das Risiko macht uns Angst, sondern die Eigenverantwortung. Übergänge sind hier Räume ohne feste Struktur. Zwischen nicht mehr und noch nicht gibt es keinen Halt. Diese Übergangsphase ist unklar, instabil, schwer erklärbar. Und der Mensch liebt Narrative. Schwellenmomente entziehen sich ihnen. Angst entsteht, weil wir keine Geschichte haben, die uns trägt. Wir uns nicht einordnen können. Angst ist oft ein Zeichen von Bedeutung, denn paradoxerweise gilt, je bedeutsamer eine Veränderung, desto größer ist die Angst. Belangloses macht uns keine Angst. Angst zeigt sich immer, wenn es um etwas Wesentliches geht. Wenn es um eine vertraute Selbstdefinition geht, die wir loslassen dürfen. Hier entsteht Wahrheit gegen Bequemlichkeit. Und die spirituelle Umdeutung von Angst, ja, Angst ist in Veränderungsphasen kein Gegner aus spiritueller Sicht. Sie ist ein Schwellenwächter. Mythologisch ausgedrückt, sie ist der Hüter der Schwelle. Und die Angst fragt, meinst du es wirklich ernst? Bist du bereit, dich selbst zu tragen? Vertraust du dir mehr als dem Alten? Angst verschwindet nicht durch Kampf, sondern durch Beziehung. Angst entsteht nicht, weil etwas falsch läuft, sondern weil etwas Echtes beginnt. Und woran merken wir jetzt, dass die Seele uns zu Veränderungen ruft? Und wie können wir das Ganze dann auch angehen und umsetzen? Ja, das Rufen der Seele ist selten laut. Meistens meldet es sich zwar beharrlich, wiederkehrend und ehrlich, aber nicht so, dass es gleich so ganz offensichtlich ist. Man erkennt es nämlich weniger an äußeren Zeichen als an inneren Verschiebungen und daran, dass Wegdrücken, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wir merken es vor allem durch ein leises, dauerhaftes Unstimmigkeitsgefühl. Nicht dramatisch, aber konstant. Also wenn wir immer wieder so das Gefühl haben, es passt irgendwas hier nicht mehr oder ich lebe korrekt, aber nicht stimmig. So kann es nicht weitergehen. Auch wenn ich nicht weiß, wie sonst. Also so dieses Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Ja? Und dieses Gefühl verschwindet nicht durch Urlaub, Ablenkung oder Vernunftsargumente. Dieses Gefühl bleibt. Sind wiederkehrende innere Bilder, Gedanken und Sehnsüchte. Bestimmte Vorstellungen tauchen immer wieder auf. Andere Arbeitsweise, andere Form von Beziehung, mehr Freiheit, Tiefe, Ruhe, Ausdruck, wonach wir uns auch immer sehnen. Nicht als Fluchtfantasie, sondern als ernsthafter innerer Zug. Die emotionalen Reaktionen werden deutlicher. Also du reagierst stärker auf Sinnlosigkeit, auf Unehrlichkeit, auf Enge oder auf Grenzüberschreitungen, empfindlicher als sonst. Was früher ging, geht emotional nicht mehr. Die Seele zieht innere Grenzen, bevor dann äußere folgen. Und es gibt natürlich auch körperliche Signale, die jetzt keine klare Ursache haben, zum Beispiel Erschöpfung, innere Unruhe, der Druck in Brust- und Bauchraum oder Schlafstörungen. Der Körper, der spricht, während das Bewusstsein zögert. Und manchmal gibt es eben auch Verlust von Motiven für Dinge, die früher wichtig waren. Also nicht aus einer Faulheit heraus, sondern aus einer Entleerung. Die Energie zieht sich zurück von dem, was innerlich abgeschlossen ist. Tja, wie können wir das jetzt angehen, wenn die Seele ruft? Also wichtig ist natürlich immer als allererstes, dass wir nicht sofort handeln, sondern erstmal verstehen. Ja. Also das heißt, nicht jetzt in blinden Aktionismus zu verfallen, sondern erstmal in Ruhe dich selber fragen, was genau fühlt sich jetzt nicht mehr stimmig an? Was halte ich noch und warum? Und welche Angst hält mich im Alten? Die Veränderung beginnt hier mit einer inneren Klarheit, noch nicht mit Mut. Der Mut kommt später. Erstmal ist es wichtig, dass wir überhaupt mal verstehen, was wünscht sich in mir, dass es eine Veränderung gibt. Und wenn ich das klar weiß, kann ich mich dann erst einmal dem Alten zuwenden und es bewusst würdigen, denn bevor etwas gehen kann, will es gesehen werden. Also, das ist im Übrigen auch der Sinn von Beerdigungen, wenn wir einen Menschen verabschieden, bevor er gehen kann oder bevor wir uns wirklich verabschieden können, wollen wir ihn nochmal sehen, uns ihm nochmal widmen. Also, und das ist auch mit Dingen so, die wir im Leben verabschieden. Also, auch positiv fragen, was hat dir diese Phase gegeben? Was hat sie dich gelehrt? Und warum war sie einmal richtig in meinem Leben? Würdigung verhindert hier Bitterkeit und Schuld. Ja, die Richtung benennen, nicht den fertigen Plan, wäre auch noch so etwas. Die Seele fordert selten ein fertiges Ziel, sondern eher eine Qualität. Sie fordert mehr Wahrheit, mehr Freiheit, mehr Tiefe und mehr Selbstachtung. Nicht, ich muss wissen wie, sondern eher, ich weiß, in welche Richtung es stimmiger wird. Das reicht vollkommen aus. Also, dass wir die Richtung kennen, nicht gleich uns überfordern und sagen, ich muss jetzt alles ganz genau schon wissen. Wenn wir die Richtung gehen, dann werden wir geführt auf diesem Weg. Denn Seelenveränderung braucht keine Verkörperlichung, zunächst. Das heißt also, ein ehrliches Gespräch, auch ein ehrliches Gespräch mit uns selbst, eine Grenze, eine Entscheidung im Alltag, ein Nein, das früher unmöglich war. Das sind schon kleine Schritte, die signalisieren dem Inneren, ich nehme dich ernst. Und Schritt 5 ist auch wichtig, die Angst mitnehmen und nicht beseitigen. Angst ist Teil des Übergangs. Sie will begleitet und nicht überwunden werden. Also ich gehe langsam, ich darf unsicher sein. Ich muss nicht alles auf einmal ändern. Angst wird leiser, wenn sie nicht bekämpft, sondern respektiert wird. Hab Geduld mit dir selber und mit deiner Übergangsphase. Zwischen nicht mehr und noch nicht liegt Leere. Das ist aber kein Fehler. Es ist Reifung. Mach dir selbst keine großen Versprechungen und finde jetzt auch keine endgültigen Identitäten. Denn es geht erstmal darum, dich selbst wahrzunehmen und dich nicht selbst zu verurteilen. Ja, die Seele ruft nicht zur Zerstörung, sondern zur Wahrhaftigkeit. Und da frage ich mal dich, mein lieber Manuel, um da wirklich auf den Punkt zu kommen. Welche Fragen kann ich mir denn selbst einmal in Ruhe stellen, um für mich selbst zu ergründen, wohin die Reise für mich und mein Leben gehen soll?
Die schauen wir uns mal ganz genau an. Das sind ja sehr spannende Fragen, die wir uns alle mal stellen sollten und die wir vielleicht mal in der Ruhe uns betrachten, aber auch gerne über mehrere Tage oder auch Wochen uns immer wieder anschauen. Und man muss nicht alle Fragen beantworten. Man kann auch mal ein paar Fragen auslassen, aber wichtig ist, dass man vielleicht dadurch zumindest einen Wegweiser, ja, so genauso wie unser Podcast heißt, findet, um da die richtigen Schritte zu gehen. Also gehen wir direkt rein. Fragen zur inneren Wahrheit. Wo in meinem Leben sage ich, es geht schon, obwohl es sich innerlich nicht stimmig anfühlt? Welche Gefühle versuche ich zu erklären oder zu rechtfertigen, statt sie ernst zu nehmen? Was weiß ich längst, aber lebe es noch nicht? Wo spiele ich eine Rolle, die mich schützt, aber nicht mehr nährt? Jetzt kommen Fragen zu Energie und Lebendigkeit. Ihr könnt übrigens, falls ihr es noch nicht gemacht habt, irgendwie dazwischendurch anhalten und dazu euch dann Notizen machen. Frage 1. Was in meinem Leben gibt mir Energie und was entzieht sie mir dauerhaft? Hier kann man ganz gut eine Pro- und Contra-Auflistung machen. Wobei fühle ich mich wach, präsent, echt, selbst wenn es anstrengend ist? Was mache ich aus Pflicht, obwohl mein Inneres längst ausgestiegen ist? Was würde ich tun, wenn ich nicht ständig erklären müsste, warum? Jetzt kommen Fragen zu Angst und Bindung. Was halte ich fest, weil ich Angst vor dem Verlust habe, nicht aus Liebe? Welche Sicherheit ist mir wichtiger als meine Wahrheit? Welche Entscheidung vermeide ich, weil sie mich sichtbarer machen würde? Wovor genau habe ich Angst? Und was würde passieren, wenn ich sie nicht bekämpfe? Jetzt kommen Fragen zu Beziehung und Nähe. Wo bin ich in Beziehungen angepasst statt anwesend? Darf ich in meinen Beziehungen wachsen oder bleibe ich, damit alles gleich bleibt? Was erwarte ich von Nähe, was ich mir selbst nicht erlaube? Und wähle ich Verbindung oder vermeide ich Einsamkeit? Jetzt kommen Fragen zu Arbeit, Sinn und Ausdruck. Wofür stehe ich morgens auf und wofür stehe ich nur auf? Was würde ich gern beitragen, wenn Wirkung wichtiger wäre als Anerkennung? Wo lebe ich Erfolg nach fremden Maßstäben? Was in mir bleibt ungenutzt, unausgesprochen oder auch unerlaubt? Jetzt kommen Fragen zum Loslassen. Was in meinem Leben ist erfüllt, auch wenn es noch da ist? Welche Version von mir darf gehen, ohne dass ich mich dafür schämen muss? Was verteidige ich nur noch aus Gewohnheit oder Stolz? Was wäre leichter, wenn ich aufhören würde, mich selbst zu erklären? Jetzt kommen Fragen zur Zukunft. Welche Qualität soll mein Leben in den nächsten Jahren haben? Könnte man als Beispiel jetzt sagen. Ruhe, Tiefe, Freiheit, Wahrhaftigkeit oder auch Verbundenheit. Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich an mein Leben denke? Was müsste sich denn verändern, damit dieses Gefühl möglich wird? Welchen kleinen Schritt könnte ich gehen, ohne mein ganzes Leben umzuwerfen? Und jetzt kommt die wichtigste Frage, und zwar die Abschlussfrage. Und diese Frage, die wirkt oft länger als alle anderen. Also wenn du hier schon dir ein paar Notizen gemacht hast, dann kommt jetzt hier noch die Königsdisziplin. Und zwar folgende Frage. Wenn ich mir selbst gegenüber vollkommen ehrlich wäre, was würde ich mir nicht länger erlauben zu übergehen? Man sagt ja immer, wenn man sich selbst so behandeln würde, wie man seine Freunde behandelt, dann wäre man mit sich selbst oft mehr im Reinen als das, was man mit sich selbst tut. Und das ist halt genau der Punkt, den wir alle ab und zu mal erleben. Wir alle leben in Veränderung. Wir wollen natürlich unser innerstes Selbst auch aktiver wahrnehmen. Aber jeder weiß, es ist immer schwierig. Und ich weiß auch, dass viele Leute jetzt wahrscheinlich diese Fragen beantworten und sagen, ja, aber ich komme da nicht raus. Ich bin halt in diesem Job. Und man hat natürlich Angst davor, dass ein neuer Job vielleicht noch schlimmer sein könnte. Und das kann ich vollkommen verstehen, dass man aus dieser Angst heraus vielleicht erstmal überhaupt nicht sich in der Lage fühlt, zu handeln. Es könnte ja immer noch schlimmer werden. Genauso in Beziehungen. Wenn man eine Beziehung hat, die so einigermaßen sich trägt, man ist schon 30 Jahre mit dem Partner zusammen oder lass es auch 10 Jahre sein, dann sagt man sich ja auch, warum soll ich mich denn jetzt hier bewusst trennen? Jede Beziehung hat natürlich an bestimmten Ecken und Enden Probleme. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, wenn man schon sich morgens förmlich übergibt, wenn man diesen Partner oder diesen Job im Auge hat, dass man sagt, um Gottes Willen, das kann ich nicht mehr aushalten. Ich merke, mein Körper rebelliert dagegen. Ich spüre schon psychosomatisch irgendwelche Sachen. Ich habe Kopfschmerzen. Dann, wenn man an dem Punkt ist, dann muss man praktisch etwas verändern. Aber es gibt auch schon Punkte davor, wo man einfach merkt, man fühlt sich unwohl. Und wenn das über eine längere Zeit lang anhält, dann kommen halt genau jetzt diese Fragen hier ins Spiel. Wenn man da in mehreren Punkten sich sagt, Mensch, ich verleugne mich komplett selbst, dann hat man hier Handlungsbedarf. Sich selbst zu lieben ist tausendmal besser, als sich selbst zu verleugnen. Das muss man einfach wissen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Das ist wie bei einem Schalter. Entweder man liebt sich selbst oder man verleugnet sich selbst. Und ich weiß, das ist jetzt alles leicht gesagt, ich selbst bin da auch kein Engel, habe in meinem Leben sehr oft viele Entscheidungen sehr, sehr lang aufgeschoben, bis ich irgendwann mal an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, so läuft es nicht mehr, liebe Freunde. Und ich muss auch aus meinem heutigen Leben heraus sagen, da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin immer noch ein bisschen so. Also es hat sich nicht sehr viel verändert, aber was sich verändert hat durch diese Wechsel in meinem Leben, habe ich mittlerweile ein besseres Händchen dafür, direkt schon von Beginn an zu erkennen, ob mir eine Sache vielleicht nicht gut tun könnte. Da hat sich die Nase etwas verfeinert und das ist bei jeder Veränderung so. Jede Veränderung gibt einem diesen Reichtum, wie bei einem Hund, der irgendwas erschnüffeln kann, dass man Nuancen besser wahrnehmen kann und direkt schon intuitiv merkt, das passt nicht. Und genauso ist es auch bei einem Golfball, der ist ja auch nicht rund ohne irgendwelche Einkerbungen. Nein, dieser Golfball hat die Einkerbungen genau, damit er besser zu seinem Ziel fliegt. Und so kann man sich vorstellen, wir sind zuerst alle rund. Irgendwann kommen diese Einkerbungen, die unser Leben verändern. Mein lieber Alex, ich frage dich mal ganz kurz noch zum Schluss. Wie ist es bei dir? Du bist, glaube ich, auch jemand, der sehr geduldig ist mit bestimmten Situationen und hofft, dass sich da irgendwas von alleine bessert, oder? Ganz klar. Ja, vielleicht hat da die Folge ein bisschen geholfen, dass man jetzt sagen kann, okay, man erkennt die Dinge schon vorher. Früherkennung. Das hast du sehr schön gesagt. Wir sind ja beide mittlerweile in dem Alter, wo man auch mal beim Arzt zur Früherkennung geht. Das stimmt, mein Lieber. Und das sollte man auch tun, natürlich. In allen Bereichen. Dann danken wir euch. Ich danke dir, mein Lieber. War wieder mal ein wunderbares Thema, was du ausgesucht hast. Und jetzt sind wir alle schlauer. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.